Aber dann haben wir Konsequenzen verspürt. Und zwar bei uns zunächst selbst mal. Vielleicht haben wir schlecht geschlafen. Vielleicht lässt uns das auch sonst nicht los. Es klebt irgendwie an uns. Und vielleicht, und das ist sogar wahrscheinlich, haben wir auch jemand anderen damit nichts Gutes getan. Jemanden verletzt. Selbst wenn wir es gar nicht absichtlich gemacht haben. Da ist jetzt was zwischen uns. Das hat Folgen. Das ist nicht mehr so, wie es vorher war. Und die Leute sind unglücklich. Und wir, so als Gemeindeleute, wir haben dann noch ein weiteres Problem, da kommt nämlich Gott auch noch ins Spiel. Wir sind schuldig geworden. Und dann können wir, wenn wir mit Jesus leben wollen, nicht einfach sagen, naja, komm, die Zeit heilt alle Wunden und er soll sich mal nicht so anstellen und Fehler passieren allemal. Ihr kennt das, wie das ist. Und am Beispiel vom David, diesem bekannten König aus dem Alten Testament, haben wir das letzten Sonntag genauer angeschaut. Und da insbesondere im Psalm 51, da beschreibt er, wie unglücklich ihn das gemacht hat, was er da so ausgefressen hat, was er angerichtet hat. Und die Frage ist, wie ist dieser David damals aus der Situation rausgekommen? Ein Teil davon haben wir schon gehört. Und es gibt zwei Eigenschaften, die David in besonderer Weise auszeichnen, warum Gott ihn als Menschen nach seinem Herzen dann bezeichnen konnte, die auch für uns ganz interessant sind, das mal näher anzuschauen. Zwei Eigenschaften und wir schauen uns die erste mal an. Es geht zunächst einmal um das Thema Aufrichtigkeit. Also das ist eingeschaltet. Ne? Kannst du einfach weiterschalten, die nächste Folie? Da haben wir es schon, genau. Und ihr erinnert euch an das Gebet, das wir beim letzten Mal gehört haben. Da hat David gebetet im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Man könnte sagen, schenke mir wieder Glück. Und rüste mich mit einem willigen Geist aus. Also dieser David versucht jetzt nicht, sich rauszureden, nachdem ihm klar geworden ist, was passiert war. Er beschönigt nicht, er gibt Gott Recht. Und jetzt packt er aus, damit er frei werden kann. Und das können wir durchaus von ihm lernen, weil Gott derselbe ist, gestern, heute und auch morgen. Und ich merke bei mir eine Tendenz, wenn ich feststelle, ich habe was ausgefressen, ich bin schuld, dann verleugne ich das erstmal. Kennt ihr das? Da ist irgendwie Dreck in der Wohnung. Ne? Da denkst du so, also meine Frau, die putzt ja schon gar nicht hier so. Und dann stelle ich fest, der Einzige, der diesen Dreck hier reingebracht hat, das war ich. Kann ja nicht sein, oder? Das ist ganz harmlos, aber das überträgt sich auf ganz vieles. Erstmal sind es immer die anderen. Ganz bei harmlosen Dingen, aber auch wenn es wirklich gravierend ist. Wir haben so eine natürliche Tendenz, alles erstmal zu leugnen und abzuwehren. Ne? Wer war's? Alles klar, oder? Ich nicht. David hat genau das an dieser Situation eben nicht gemacht. Und das ist gar nicht einfach. Ehrlich zu sein vor seinem Gott, ehrlich zu sein vor sich selbst, das ist schon mal der Anfang eines richtigen Weges. Nichts zu verheimlichen oder zu verschweigen. Denn eines dürfen wir ganz klar festhalten, Gott will unser Leben nicht schwer machen. Er will uns befreien, er will uns helfen, dass wir mit dem, was wir sind, wie er uns gemacht hat, wo es viele Mängel gibt, positiv umgehen können. Damals hat er durch Nathan, diesen Propheten, in das Leben von David hineingesprochen und das hat ziemlich wehgetan. Das hatte ziemlich Folgen im Leben von David und von anderen Menschen. Und heute spricht dieser selbe Gott durch seinen Geist, der ja in uns lebt, den tragen wir in uns. Und da kann es auch passieren, dass das erstmal wehtut. So wie der David gehört hat, du bist der Mann. Dass du vielleicht sagen musst, ich bin die Frau, ich bin der Mann, it's me, Lord. Nicht so, sondern so. Und dazu braucht es schon was, weil das eigentlich dagegen geht, wie wir sonst so gestrickt sind. Und da merken wir, dass in uns der Geist Gottes oftmals auch gegen das steht, was wir natürlicherweise zuerst mal so impulsmäßig empfinden und wie wir handeln. Und hier ehrlich werden. Christen leben ja nicht nach dem Motto, mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden nur, oder? Wir sind ja nicht nur im Gottesdienst und singen Anbetungslieder, damit wir einen Wohlfühlfaktor haben, wo wir mal vielleicht für eine Stunde den Mist der ganzen Woche vergessen können. Und dann gehen wir hier raus und es ist alles wieder wie früher, sondern hier will uns Gott erreichen und sagen, du darfst ehrlich werden und du darfst es mir bekennen und auch dir selbst. wenn wir aufrichtig, wenn wir ehrlich sind, wenn wir mit dem, was aus welchem Grund auch immer richtig schiefgelaufen ist, wenn wir uns dann Gott anvertrauen, dann kann tatsächlich was anders werden. Das kann bei uns heilen und dann im Weiteren auch bei anderen, auch wenn das manchmal viel Zeit braucht. Gott wohnt doch in uns und arbeitet an uns daran, damit wir Menschen werden, die von seiner Liebe durchdrungen sind. Das ist das Ziel, warum wir zusammen sind. Also wo wir unseren Stolz überwinden, wo wir den ans Kreuz tragen, und das haben wir am letzten Sonntag ja angeboten, eine ganze Reihe von euch hat das gemacht. Da, wo wir um Vergebung bitten, wird unser Herz erneuert werden. Das wisst ihr alles. Und ihr wisst, dass Unrecht immer Folgen hat. Aber der Weg zurück beginnt mit diesem ersten Schritt der Ehrlichkeit. Wir sind Menschen am Herz Gottes. Und das entdecken wir, falls wir es verloren haben sollten, da, wo wir das ans Kreuz bringen, was uns trennt. Und das wisst ihr alles, oder? Ich erzähle überhaupt nichts Neues. Aber vielleicht geht es euch da wie mir in irgendwelchen Seminaren und Fortbildungen. Da höre ich ganz tolle Dinge vom Dozenten oder Dozentin und sage, das stimmt alles. Und dann sagen die, so, und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt wenden Sie sich einander zu zweit zu und jetzt machen Sie das mal. Und dann merke ich plötzlich, das, was ich so theoretisch so ganz toll finde, das kann ich ja gar nicht. Kennt ihr das? Mal kurze Frage, ist einer von euch so mutig, der am letzten Sonntag hier etwas ans Kreuz getragen hat und weg hat schreddern lassen? Der sagt, ich habe etwas gemacht, was ich vor Jesus gebracht habe und meine Woche ist danach anders verlaufen. Ihr müsst ja gar nicht sagen, worum es geht, das ist ja weg. Aber ist einer von euch so mutig, das jetzt hier mal vor uns allen zu sagen, bei mir hat sich Ehrlichkeit gelohnt? Jaron freut sich schon, mit Mikrofon durch die Reihen zu flitzen. Volker, möchtest du was sagen?
Ja, ich war jetzt ehrlich zu mir selbst und auch ehrlich zu meinem Vater oben im Himmel und habe ihm alles gestanden, was ich so angestellt habe, was mir durch den Kopf ging, und habe um Vergebung gebeten. Und mir ging es diese Woche recht gut.
Danke dir. Ich möchte niemanden aufhalten. Aber ihr merkt, da ist schon eine Barriere, oder? An dem Punkt. Andrea. Ja, bei mir hat sich was
Bei mir hat sich was sehr verändert, hat sich eine Einstellung verändert, die ich alleine ja, nicht habe bewirken können.
Mit so einfachen Worten kann man das beschreiben. Ihr Lieben, nehmt das ernst, was wir am letzten Sonntag hier angeboten haben. Und das könnt ihr auch die ganze Woche, jeden Tag machen. Es gibt so viele Menschen hier in der Gemeinde, denen man sich auch anvertrauen darf, wo man sagen kann, das war nichts und ich komme damit vor Gott, ich werde ehrlich. Und ich lasse mich befreien und das wird mein Herz verändern, das wird mein Leben verändern und das von anderen Leuten rum. Denn wenn ihr einmal erlebt habt, wirklich erlebt habt, nicht nur theoretisch wisst, wie das ist, wenn man von einer Last befreit wird, wie real Vergebung von Gott unser Leben verändert, dem geht es wie diese Frau, von der wir in Lukas 7 ja lesen können, die ist in ein für Jesus veranstaltetes Essen mit vornehmen Leuten reingeplatzt, hat ihm mit kostbarem Öl die Füße gesalbt, dann mit ihren Tränen benetzt und schließlich mit den Haaren gereinigt. Und das war eine Frau mit einem äußerst anrüchigen Lebenswandel. Die wollten wir ganz ehrlich in der Gemeinde gar nicht haben, oder? Und alle, die drumherum saßen, die waren entsetzt. Und Jesus sagt denen dann Folgendes. Ich kann euch sagen, warum das ist, was die so macht. Ihre vielen Sünden habe ich ihr vergeben und deswegen hat sie mir jetzt viel Liebe erwiesen. Und wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Merkt ihr, dass das Thema Vergebung unsere Herzen befreit und zur Liebe fähig macht? Dass da eine Veränderung stattfindet, die wir selber gar nicht machen können? Und damit sind wir bei der zweiten Eigenschaft, über die ich heute noch mit euch reden möchte. Und auch hier sehen wir einen so roten Faden, der sich durch die ganze Bibel von ganz am Anfang bis zum Neuen Testament, zum Ende, bis heute hindurchzieht. Es geht hier um das Thema Großzügigkeit. Und auch hier können wir von David lernen. Die Situation ist inzwischen so, viele Jahre sind vergangen, seit der Geschichte damals mit Bathseba. Der König ist alt geworden und er bereitet sich jetzt darauf vor, das Zepter weiterzugeben an seinen jungen Sohn Salomo. Der kann von Glück sagen, wie beispiellos, großzügig und umfassend sein Vater vorgesorgt hat, für ihn, für den Jungen. Eigentlich wollte ja David Gott eine Wohnstadt, den Tempel bauen. Prächtiges, großes Haus, aber Gott sagt, es gibt Gründe, warum du das nicht machen darfst. Es darf erst dein Sohn machen, diesen Tempel zu bauen. Und das ist ja für diesen jungen, noch ganz unerfahrenen Mann eine Aufgabe, die er kaum bewältigen kann. David selbst sagt, Gott hat meinen Sohn Salomo als einzigen erwählt. Er ist jung und unerfahren und es gibt so viel zu tun. Der Tempel soll nicht den Menschen dienen, sondern er ist doch für Gott, den Herrn. Und dann sagt David Folgendes, und wir können es gerade mal miteinander lesen, im ersten Buch der Chronik, Kapitel 29. Mit all meinen Kräften, sagt David, habe ich für das Haus meines Gottes Material beschafft. Gold für die goldenen Teile, Silber für die silbernen, Bronze für die bronzenen, Eisen für die eisernen und Holz für die hölzernen Teile. Außerdem Karneolsteine, Ziersteine, Schmucksteine, Mosaiksteine, alle möglichen Edelsteine und jede Menge Marmor. Und ich habe Freude am Haus meines Gottes. Und deshalb will ich aus meinem persönlichen Besitz Gold und Silber für das Haus meines Gottes geben. Das geht weit über das hinaus, was ich für das heilige Haus schon beschafft habe. Ich gebe 100 Tonnen von dem Gold aus Ophir und 235 Tonnen reines Silber. Damit sollen die Wände der Gebäude überzogen werden. Das Gold ist für die goldenen Dinge und das Silber für die silbernen. Die Handwerker sollen es bei ihrer Arbeit verwenden. Stellt euch das mal vor, über Jahre hinweg hat der König über Steuern und Abgaben von anderen Völkern von überall her wahnsinnige Mengen von dem Zeug hier gesammelt und eingelagert. Ich frage mich, ob der damals das Hochregallager erfunden hat oder wo die das alles hin haben. Und er hat aber trotzdem gewusst, ich bin ja gar nicht der Bauherr. Wer von euch wäre denn so großzügig? Und manchmal tun wir das als Eltern, ne? Wir sorgen, wir wollen ja für unsere Kinder das Beste. Aber das übersteigt doch alles. David weiß, ich bin nicht der, der den Tempel baut und sammle trotzdem diese unermessliche Menge an Material. Ich habe mal versucht, ich habe vorher unseren Kassierer nicht angerufen, habe das mal selber gemacht, die Zahlen umzurechnen. Und das könnte man so annehmen, dass das Gold aus der Privatschatulle des Königs einen Wert von etwa 250 Millionen Euro hatte und das Silber etwa 31,5 Millionen Euro. So. Größenmäßig, also es ist richtig viel Schotter. Und so reich zu sein, ist doch schon eine ordentliche Situation, oder? Jedes Wochenende, wenn die Ziehung der Lottozahlen kommt, da fiebert dann ganz Deutschland, ob es vielleicht auch glücklich und reich wird. Aber wir alle wissen, dass viel zu besitzen nicht automatisch glücklich macht und auch nicht automatisch großzügig. Was ist ja eigentlich Glück? Ist es denn Gesundheit? Ist es Reichtum? Ist es vielleicht was ganz anderes? Die Bibel sieht in Glück mehr als einen gefüllten Geldbeutel oder ein schönes Leben. Sie kennt dafür Glück zwei Begriffe und ich will das mal an zwei Übersetzungen des Wortes Leben verdeutlichen. Zum einen geht es um den Bereich des natürlichen Lebens. Im Griechischen ist das in der Bibel mit Bios überschrieben, bezeichnet. Da geht es um Essen, um Trinken, um Kleidung, da geht es um eine warme Wohnung. Bios, Leben. Und da klingt ja schon Biologie an, ne? Ihr merkt das. Es geht um den Körper und das, was wir so brauchen zum Leben. Im ersten Mosebuch gibt es zum Beispiel etwas, was wir da lesen können in diesem Zusammenhang, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Ne? Der Josef, das war eine steile Karriere erstmal. Und es gibt viele weitere Stellen in der Bibel, die verwenden Glück, Leben in Fülle genau so. Glück ist hier etwas Gutes, das passiert einem. Erfolg und Freude stellen sich ein. Und manchmal gibt es vielleicht nur einen Umstand, der einem was Gutes bringt. Und so verwenden wir Glück ja heute auch in der Regel, oder? Die Bibel hat aber für das gute Leben noch ein weiteres Wort. Das heißt Zoe, das griechische Wort. Und auch das übersetzen wir eben mit Leben. Und da geht es um das Leben in einem ganz anderen, in einem umfassenden Sinn. Etwas, was übers natürliche Leben hinausgeht. Und dieses Leben, diese Zoe, geht von Gott selbst aus. Und dieses kann nicht vergehen, weil es ist stärker als der Tod. Es geht nicht um Leben, das geboren wird und das sterben muss, sondern um eines, das mit Sinn und Zufriedenheit erfüllt ist. Ganz tief in uns drin, was wir uns nicht selbst erwerben können, nicht durch die beste, glücklichste Beziehung. Auch die Traumfrau hat Eigenschaften, die dir irgendwann mal auf den Nerv gehen und umgekehrt. Auch das Wunschkind entwickelt sich nicht immer so, wie du das gerne hättest. Und ihr könnt ja Beispiele genügend nehmen. Nichts, was wir selber machen könnten, hat mit diesem Zoe zu tun. Es kommt von Gott. Psalm 73 sagt das zum Beispiel mal. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Wenn hier eine Beziehung da ist, und wir haben das vorhin gehört, was ist für uns Menschen das Wichtigste? Beziehungen, oder? Und das ist so wichtig. Ne, ihr kennt ja das Zitat, Familie ist das Wichtigste. Guckst du auch gerne die Filme, oder? Glaube ich. So, die Familie Gottes, zu der wir gehören, das ist das, was uns Leben gibt. Wir müssen uns das vielleicht nur immer wieder bewusst machen. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und ihnen erklärt hat, was Leitung eigentlich bedeutet, sagt er, Leute, ihr wisst das jetzt alles, aber jetzt handelt auch danach. Das ist das Gleiche wie mit den Seminaren. Wir nehmen das alles kognitiv auf und wir wissen das mit diesem Leben, mit diesem Zoe, mit dieser himmlischen Herrlichkeit, dass wir auf die zugehen und alles wunderbar und Jesus ist mein Freund und das Kinderlied, was wir vorhin so begeistert gesungen haben, ja super, wir springen hier auf und hüpfen und drehen uns im Kreis und dann, wenn es in der Woche schwierig wird, dann springen wir nicht auf und hüpfen im Kreis, da drehen wir ab. Und die Frage ist, wie stark sind wir Teil der Familie Gottes? Der Gott, der so großzügig ist, dass er uns selbst großzügig machen kann, dass unser Herz verändert. Und er sagt, Jesus, handelt auch danach, das ist euer Weg zum Glück. Wir glauben, geistliches Wachstum hat mit so vielen Dingen zu tun, was alles geschehen muss. Jesus sagt, es ist ganz einfach. Geistliches Wachstum, dass du begreifst, was dir geschenkt ist, das fängt da an, wo du einfach das tust, was du schon längst kapiert hast. Schuld zu bekennen, ehrlich zu werden, das wissen wir, dass das gut ist. Wer von euch geht regelmäßig zur Beichte? Zu einem Freund, einer Freundin, einem Seelsorger, einer Begleiterin. Wir haben solche Angebote in der Gemeinde. Ich glaube, das sind zu wenig. Wenn etwas daneben gelaufen ist, dann sagen wir meistens, Herr, vergib mir. Aber das bleibt bei uns. Wo findet das statt, dass wir wirklich ehrlich werden? Und ehrlich heißt, jemand anderem etwas anvertrauen, was wir am liebsten für uns behalten würden. Und Aufrichtigkeit hat damit zu tun, dass Gott alles auf den Kopf stellt. Wir erwarten so oft von anderen Dingen, dass sie uns glücklich machen. Erfolg, Reichtum, Durchsetzungsvermögen, solche Sachen halt. Jesus zeigt, worauf es ihm wirklich ankommt, was uns wirklich glücklich machen kann. Und es geht hier nicht um ein paar Ratschläge, das hört sich alles so banal an, finde ich, wie man körperlich oder materiell glücklich werden kann, reich und erfolgreich. Und es geht auch nicht darum, dass ihr euch endlich mal anstrengt, so zu leben, wie Jesus das will. Das ist ganz was anderes hier. Es geht darum, dass wir mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand wahrnehmen, wir sind doch jetzt schon mit Gott verbunden, der ist so großzügig. Der hat uns alles geschenkt, was es überhaupt gibt. Er hat uns alles geschenkt, was zum Glück notwendig ist. David hat das hier in seinen Versen so formuliert. Herr unser Gott, all dies viele, was wir beschafft haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Ich denke, das ist alles andere als banal. Das verändert unser Leben radikal. Ein reines und aufrichtiges Herz weiß um die Großzügigkeit Gottes. Ich könnte es anders sagen, Leute, uns fehlt nichts. Auch wenn unser Leben in vieler Hinsicht von Zerbruch, von Schmerz, von Verzicht, von Scheitern geprägt ist, uns fehlt nichts. Wir dürfen von Gottes Großzügigkeit leben und können es daher wagen, selbst großzügig zu sein. Und eine solche Haltung hat dann nicht nur die politische und wirtschaftliche Elite überzeugt hier damals, ihr Herz ganz in Gott zu öffnen, ihm dankbar zu sein, dass er da ist, dass er für sie sorgt, weil die ganze wirtschaftliche Elite und die politische hat das damals tatsächlich auch gemacht. Und das ganze Volk ging mit. Ihr seht das an den kompletten Versen hier, die danach kommen. Weil einer sein Herz geöffnet hat und gesagt, ich bin so großzügig, weil ich so reich beschenkt bin. Mir ist so viel vergeben worden von Gott. Ich habe so daneben gelegen. Und jetzt ist mein Leben so heil geworden innerlich. Und ich kann nicht anders. Ich möchte alles, was ich habe, was ich tun kann, für Gott tun. Und ich schaue nicht auf den Pfennig, sondern ich gehe in die großen Münzen. Ich will mal ein Fazit ziehen. Gott hat uns tatsächlich Leben in Fülle gegeben. Er gibt Leben im Sinne von Bios und im Sinne von Zoe. Das wissen wir vom Kopf her sicherlich. Und ich will mal ein Zitat nennen. Wir können in schlimmen und herausfordernden Umständen leben. Wir können Probleme und Stress haben und dennoch glücklich sein, weil wir Halt und Zugehörigkeit und Sinn haben. Das, was wirklich zählt, ist die Großzügigkeit Gottes uns gegenüber. Aber jetzt geht es darum, dass wir im Herzen und der eigentlichen Schaltzentrale und dem Organ, mit dem wir auf Gott reagieren, das auch immer wieder neu lernen. Und es könnte nun eine Aufgabe für jeden von uns sein, mit einem aufrichtigen Herzen von Gott alles zu erwarten. Ihr wisst das alles und handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Meist hält uns ja die Angst davor zurück, die Kontrolle abzugeben, nicht wahr? So großzügig zu sein ist schwierig. Und es ist etwas, ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann mich ändern. Und ich stelle fest, ganz banal nur, und ich halte das für einen geistlichen Weg, seit ich begriffen habe, dass diese innere Großzügigkeit, weil ich so beschenkt bin von Gott, sogar mein Verhalten im Straßenverkehr beeinflusst. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum soll jemand anders mir nicht die Vorfahrt nehmen dürfen? Warum ist der, der sich da vor mir so reinquetscht, dieser Depp? Warum muss ich mich da so ärgern? Warum muss ich vorne als Erster an der Ampel stehen? Und. Und ich sage mir, Gott ist so großzügig, alle haben sie Platz, selbst wenn es eigentlich keinen Platz gibt. Und ich merke, das ist ein banales Thema, aber wie mein Herz sich verändert. Und wie ich merke, es geht nicht nur leben und leben lassen, sondern mir ist alles geschenkt. Warum muss ich an der Kasse, obwohl ich einen riesen Einkaufswagen habe, mich immer noch vor den Typen stellen, der nur mit einer einzigen Milchtüte dasteht? Großzügigkeit würde bedeuten, ich winke sie durch. Machen vielleicht manche von euch. Und das sind ganz banale Beispiele, wo ich aber glaube, wenn wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, etwas in dieser Welt bewirken wollen, dann sollten wir mehr Großzügigkeit und Gelassenheit und Geborgenheit in dem, dass wir mit Jesus verbunden sind, leben. Und da werden die Leute nicht auf uns zukommen und sagen, ach, das ist aber nett, warum machen sie das? Ja, ich kann Ihnen jetzt das Evangelium erklären, Leute. Ja, träumt weiter. Aber wenn wir so anfangen, unser Leben in dieser Großzügigkeit zu gestalten, weil wir so geliebt sind, weil alles da ist, wird das unsere ganze Existenz verändern. Und ich glaube, da will uns Gott auch haben. Überlegt einfach, was könnte für euch Großzügigkeit bedeuten, die auf eurer Ehrlichkeit Gott gegenüber basiert. Er hat euch reich beschenkt. Amen.